Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Time for Work. Heute klingelt's bei uns. Wir reden über Teams mit Robert Trojan von der DKV, die nämlich schon vor ganz paar Jahren die Umstellung auf Teams gewagt hat. Und der wird uns heute ein bisschen was erzählen, wie das gelaufen ist.
Ja, ich freue mich jetzt auch drauf, weil ist auch schön, mal ein paar andere Themen auch wieder mal zu haben. Wir haben jetzt sehr viel über KI geredet, auch in dem Podcast. Und das sind natürlich auch so ganz klassische Workplace-Themen. Ja, diese Umstellung der Telefonie, um Konsolidierung wird's gehen. Und darauf freue ich mich. Also es geht jetzt heute wirklich mal richtig in den Maschinenraum des Modern Workplace.
Ah, heute geht es richtig tief runter und dann wünsche ich uns natürlich viel Spaß und sage Film ab. Wie sich die Sounds so verändern. Alle älteren Hörer und Hörerinnen kennen wahrscheinlich noch das Jamba Spar-Abo oder den Sound, wenn sich das Modem ins Internet einwählt. Mittlerweile ist es der typische Teams-Sound, bei dem man schon Gänsehaut bekommt, wenn es nach Feierabend klingelt. Und Klingeln ist ein gutes Stichwort, das tut es auch bei der DKV. Wir sprechen mit Robert Trojan von der DKV Mobility über moderne Arbeitsumgebungen und die Einführung von Microsoft Teams im Unternehmen. Hallo Robert, grüß dich, schön, dass du da bist.
Hallo Sandra, hallo Andreas, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Ja, sehr, sehr, sehr gern. Robert, bevor es ins Eingemachte geht, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor.
Gerne doch. Robert Trojan, arbeite bei DKV Mobility, nicht die Krankenversicherung, sondern führender Mobilitätsdienstleister in Europa und bin dort als Head of Workplace und Network Services tätig. Das seit nun ungefähr 6 Jahren beim DKV, 6,5. Und für insgesamt mittlerweile 16 Standorte europaweit, 2600 Mitarbeiter, die alle sehr cloud-fokussiert arbeiten und natürlich vernünftiges Equipment erwarten.
Du hast ja jetzt schon angefangen, also du sagst so führende Logistikdienstleister. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen, also welche Rolle spielen so moderne Arbeitsumgebungen bei euch heute oder erstmal so aus IT-Richtung, ja, gibt es vielleicht noch ein paar Eckpunkte, wie viele Clients betreut ihr und so weiter und was sind da so die Eckpunkte, worauf achtet ihr?
Genau, also für viele ist DKV wahrscheinlich kein Begriff, außer man ist entweder ein Trucker oder ein Firmenwagenfahrer. Deswegen vielleicht ganz kurz dazu, was verkaufen wir denn überhaupt als Mobilitätsdienstleister? Also wir verkaufen nicht nur die klassische Tank- oder Ladekarte, also wir machen nicht nur Sprit, sondern auch Strom, Gas auch, aber das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil. Elektromobilität ist sehr groß bei uns. Wir haben auch in den letzten Jahren ein Unternehmen aufgekauft, die Ladesäulen tatsächlich anbieten. Smartes Flottenmanagement, Mautlösungen für PKWs, LKWs, je nach Land. Ne, man kennt das, Schweiz, Urlaub, ein bisschen Skifahren, muss man sich direkt eine Plakette fürs ganze Jahr holen oder auch einen Campingwagen, der auch eine Plakette braucht. Auch das haben wir. Dazu gehört aber auch Produkte rund um die Mobilität, wie zum Beispiel Pannenservice. Als Businessfahrer, als Trucker, ne, will man natürlich auch im Falle einer Panne Unterstützung haben. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist ein Beispiel, was unser Vertriebsleiter immer gerne erzählt, wenn er neuen Kollegen erzählt, was macht der DKV denn? Wenn man zum Beispiel in Italien zu schnell fährt, sind die Strafen sehr hoch und hat die Wahl, bezahle sofort oder das Auto oder der Truck wird festgesetzt. Und zu unseren Dienstleistungen, sofern die Liquidität stimmt, gehört auch, dass dann notfalls jemand mit dem Geldkoffer vorbeikommt und diesen Trucker auslöst, damit er weiterfahren kann. Und all diese Dienstleistungen bieten wir rund um das gesamte Mittelmeer an, also Europa und das Mittelmeer, sodass man mit unserer Karte wirklich sorgenfrei fahren kann und entsprechend das Motto You Drive, We Care. Vielleicht noch ein bisschen zu den Eckzahlen, weil du auch nach Clients gefragt hast. Also wir sind mittlerweile 2.500 Mitarbeiter, verteilt auf diese 14, 15 Länder. Wir sind 2016, als ich gestartet, 18 beim DKV, 2018 sind wir gestartet mit 1.100 Mitarbeitern. Und teilweise natürliches Wachstum, teilweise halt, wie ich gerade gesagt habe, durch Zukäufe. Und vielleicht noch als finale Eckdaten, was machen denn diese 2.500 Mitarbeiter und wie viel Umsatz, sage ich jetzt mal, generieren wir? Also wir haben jetzt dieses Jahr 2024 90-jähriges Firmenjubiläum. Also die Firma gab es schon in verschiedenen Unternehmensbezeichnungen. Früher DKV Euroservice und DKV heißt eigentlich auch Deutscher Kraftverbund. Also da ist wirklich viel Geschichte hinter. Wir haben 365.000 aktive Kunden aktuell, die teilweise Sprit, teilweise Strom laden. Wir können 67.000 Tankstellen in Europa bedienen. 736.000 Ladesäulen, an denen man tanken kann und dann noch 21.000 Tankstellen, an denen man zum Beispiel LPG-Gas tanken kann. Was machen unsere 2.500 Mitarbeiter für einen Umsatz? Wir haben ein Transaktionsvolumen 2023 gehabt von 17 Milliarden Euro und einen Umsatz von 714 Millionen Euro. Und das mit 2500 Mitarbeiter.
Wow, das ist eine ordentliche Hausnummer. Und wenn du von Mitarbeitenden sprichst, was machen denn die Mitarbeiter? Habt ihr viele PC-Arbeitsplätze dabei? Sind da welche draußen beim Kunden? Also wie ist die Struktur? Wie oft sitzen die am Rechner? Wie oft sitzen die nicht am Rechner und sind einfach vor Ort irgendwo?
Ja, als ich 2018 gestartet bin, hatten wir zwei Gruppen von Usern, die einen Laptop hatten und die noch einen Desktop hatten, klassisch ins Büro. Dann kam da diese kleine Sache ein paar Jahre später, Corona, nicht das Bier, wie wir alle wissen, sondern die Pandemie, die dann dafür gesorgt hat, alle sollen von zu Hause arbeiten. Und das war dann tatsächlich der Punkt, der dazu geführt hat, dass alle, die auch einen Desktop haben, einen Laptop bekommen sollten. Und kleine Anekdote dazu, wir nannten es das italienische Modell, weil wir auf einmal Tickets bekommen haben mit, mein VPN funktioniert nicht, zahlreiche. Dann haben die Kollegen vom Service Desk geguckt, was haben die denn für einen Laptop? Ja, gar keinen. Das waren Desktop-User. Die Italiener waren die ersten, die quasi als es Richtung alle sollen nach Hause gehen und von dort aus arbeiten, einfach ihre Rechner komplett gepackt haben, nach Hause gegangen sind, dort aufgebaut haben und arbeiten wollten. Eigentlich ein guter Ansatz, gerade weil wir sehr viel aus der Microsoft 365 Cloud nutzen. Jedoch haben wir natürlich für unsere Desktops nicht die gleichen Policies gehabt und auch kein VPN, weil warum sollte ein Desktop VPN haben, wenn er nur im Büro ist, ne? Und das haben wir dann geändert, ad hoc. Und darauf bin ich auch sehr stolz, dass wir innerhalb von einer Woche zum Pandemiestart, sage ich jetzt mal, wo es in den Lockdown ging, in den verschiedenen Ländern, es geschafft haben, alle unsere Mitarbeiter, zu dem Zeitpunkt so ungefähr 1700, 1800, Homeoffice ready zu machen. Und um zurückzukommen auf deine Frage, Sandra, also alle unsere User oder Mitarbeiter sind eigentlich Büroarbeiter, ausgenommen natürlich die Vertriebsmitarbeiter oder auch die, die mit dem Partner dann einkaufen. Ne? Weil wenn wir Sprit verkaufen, wir produzieren nicht, müssen wir den auch irgendwo einkaufen und Partnerschaften mit Tankstellen machen. Und sind eigentlich alle unsere Mitarbeiter seit mit der Pandemie zu Mobile Workern geworden und können wirklich von überall auf der Welt arbeiten.
Ich stelle mir das wahnsinnig dynamisch vor, ne? Auf der einen Seite habt ihr dieses Wachstum gehabt, dann habt ihr im Geschäftsmodell ohnehin einen mega Digitalisierungsschub gehabt, wahrscheinlich über die letzten Jahre, kann ich mir vorstellen. Und dann noch diese Pandemie noch mit dazu. Also vielleicht nochmal so, auch gerade vor diesem Hintergrund, ja, wie sehen da bei euch so die, was sind so die Schwerpunkte in eurer Workplace-Strategie oder in der Workplace-Modernisierung, ja? Was sind so die Hauptpunkte der letzten Jahre, ja? Wo habt ihr da so dran gearbeitet?
Also als ich gestartet bin, 2018, stand Windows 10 vor der Tür zur Einführung beim DKV. Wer aufmerksam als ITler ist, weiß, 2018 kam Windows 10 nicht, sondern Windows 11 stand schon quasi in den Startlöchern. Man war halt noch auf Windows 7, noch im offiziellen Support-Zeitraum, aber es war an der Zeit zu schauen, was kommt denn jetzt, nämlich Windows 10. Man hat beim DKV auch SAP, was natürlich auch Abhängigkeiten hat, weshalb man nicht auf die neueste Windows-Version gehen kann oder auch möchte. Und gleichzeitig hat man sich entschieden, nochmal zu begutachten, mit welchem Partner wollen wir denn zusammenarbeiten. Man war bei einem Hersteller mit 4 Buchstaben und ist dann auf einen anderen Hersteller mit ein paar mehr Buchstaben gewechselt. Nicht Microsoft zu dem Zeitpunkt, also keine Surface-Geräte, sondern etablierte Anbieter, die wir alle kennen. Also Dell, HP und Lenovo, die drei waren im Rennen. Die wurden bewertet. Man hat sich nicht nur die Geräte in der IT angeguckt, sondern wir haben aus jedem Bereich vom Vertrieb über den Einkauf, über die Leute, die mit unseren Produkten arbeiten, User geholt, ungefähr 80 Stück, die alle drei Geräte getestet haben. Also was heißt alle drei Geräte? Alle drei Hersteller, um dann wirklich auch als ohne IT-Brille zu sehen, was ist denn unser Bedarf? Was möchten die User? Was ist wichtig, was nicht? Ein schönes Beispiel ist Sichtschutz. Wer kennt das nicht? Er ist unterwegs oder sie und arbeitet in der Bahn und dann guckt der Nebensitzer, was mache ich denn da? Und da war zu dem Zeitpunkt HP der erste Hersteller, der angeboten hat, eine elektronische Sichtschutzlösung zu haben. Wir kennen das vielleicht von PCs oder Bädern, wo durch den Strom der Sichtschutz eingestellt wird, ohne dass du halt diese Folie immer drauf und dran machen kannst, sondern eine elektronische Lösung davor. Und das war natürlich ein riesen Pluspunkt. Und das sind halt dann die Sachen, wo wir auf unsere User gehört haben, was ist wichtig, was nicht. Von der beleuchteten Tastatur zur, du hast eine Internetanbindung über WLAN und brauchst keinen Handy-Hotspot. All diese Dinge haben wir berücksichtigt, in eine Matrix geschmissen, geguckt, wie ist der Support, wie ist das Geld und uns dann passend ausgerichtet, wo geht es hin. Und so haben wir eigentlich auch immer den Fokus, dass egal was wir machen, als IT gucken wir, was gibt es Cooles Neues an Spielzeugen und gleichzeitig sagen, wir wollen möglichst cloud-affin sein beim DKV, also alles, was Legacy oder Spezial hergestellt wird. Sowas wollen wir gar nicht. Wir wollen schon Schubladen, damit man nicht total customized ist und in Probleme rennt. Wenn du Standardprodukte nutzt, bist du genau weniger abhängig und kannst mehr machen. Und klassisch, wie es nun mal ist, Microsoft, der große Partner, sehr innovativ, ne? In den letzten Jahren OpenAI unterstützt, KI ist gerade auch ein großes Thema, davor halt Teams, worüber wir gleich hauptsächlich noch reden, war dann quasi der Treiber, wo wir gesagt haben, möglichst nah immer an Microsoft dran. Also wenn wir ein neues Produkt brauchen oder ein neues Tool, gucken wir immer zuerst, hat Microsoft das? Haben wir das in unserer Lizenz schon drin? Kann es das, was wir brauchen? Wenn nicht, was fehlt uns? Und machen dann einen Vergleich mit etablierten anderen Partnern.
Okay. Also praktisch neue Geräte, so mit sehr stark drauf schauen, was brauchen wirklich die User, und eine sehr stark Microsoft-zentrierte Strategie als die Plattform, wenn man so will, ne, so für Collaboration, für Teams und so weiter. Und so geht ihr vorwärts. Und was war jetzt so, also die letzten Jahre, du hast ja jetzt schon angesprochen, also ja, seid so in Richtung Microsoft Teams seid ihr reingegangen? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen?
Ja, genau. Also ich hatte gerade schon gesagt, wir hatten das eine Projekt, was Fokus auf Hardware-End-User-Clients hatte und Windows 10. Und das hat aber ein anderer Kollege geleitet, auch wenn ich da mit involviert war. Aber ich hatte quasi nicht den Hut dort auf. Mein Input wurde auch dort genutzt. Und mein Fokus war alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Und wir standen vor der Herausforderung, zu dem Zeitpunkt mit den 14 Standorten, dass unsere Warenanbindung noch klassisch sternförmig zentral übers Rechenzentrum war. Also alle unsere Standorte waren zum zentralen Rechenzentrum via MPLS mit Primary- und Backup-Leitung. Die eine fällt aus, dann übernimmt die andere. Beide sehr teure Leitungen. Meistens ist die Primary recht performant gewesen und die Backup war nur, so gerade können die Leute arbeiten. Eingehend daher mit war, dass unsere Telefonanlage, welche alle Standorte bedient hat, und auch dezentral mal, weil in jedem dieser europäischen Länder war ein eigener Vertrag mit einem lokalen Provider, mit lokalen Nummern und einem Gateway, angebunden an unsere zentrale TK-Komponente in Deutschland, in Ratingen, wo der DKV sitzt, und so eine sehr heterogene Kommunikationslandschaft hatte. Damals noch wirklich mit physischen Telefon, Hörer nehmen, und nur die Kollegen, die Customer Service betrieben haben, hatten Headsets. Alle anderen, selbst die ITler, hatten keine Headsets. Warum eigentlich? Weil als ITler, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich kein Headset hatte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und das ist auch anstrengend, oder? Ja, hattet ihr alle so Oberarme wie Hulk?
Ich glaube, nur die Kollegen im Service Desk sind ans Telefon gegangen und deswegen hat es funktioniert. Nein, also wir hatten dann die Herausforderung, dass unsere Netzwerk- und IT-Landschaft noch nicht so modernisiert war wie andere.
Für welches Jahr sprechen wir gerade? Entschuldigung, dass ich.
Wir sind noch
2018.
Da sind diese zwei Projekte, einmal Clients und dann halt Netzwerk, nenne ich es mal, und Telefonie gestartet und haben dann beides parallel geguckt. Was ist denn ein modernes Netzwerk? Wie muss das aussehen, gerade wenn man in die Cloud will? Und da sind wir relativ schnell zu dem Punkt gekommen, SD-WAN. Weil wenn du Cloud-Komponenten nutzen willst, was auch Teams ist, solltest du immer so wenige Zwischenschritte haben wie möglich. Man sollte nicht erst von seinem Standort zum Rechenzentrum gehen, dadurch eine große Firewall und dann in die Cloud gehen, um dann wieder am Ende bei einem Gesprächspartner zu sein. Dieser ganze lange Weg mit den damals sicherlich vernünftigen und relevanten Best-Practice-Lösungen zur Security sorgen nur dafür, dass die Sprachqualität oder dann auch die Videoqualität leide. Und deswegen wird immer gerne von Local Breakouts gesprochen. Heute der nächste Schritt nach SD-WAN ist dann irgendeine Security-Lösung, die auf Zero Trust basiert, worauf wir heute ja nicht eingehen, und dann dafür sorgen soll, dass man ein möglichst gutes Gesprächs- und Kommunikationserlebnis hat. Und so haben wir halt geguckt, was hat Microsoft? Wir sind im Jahr 2018, da gab es Teams noch nicht. Es wurde angekündigt, da kommt was Neues. Da gab es noch Skype for Business Online. Und online sage ich hier bewusst, weil wir wollten ja die Cloud-Version haben und nicht, wir stellen uns einen Haufen an Servern hin, die das dann lokal betreiben, was vormals ja Lync war. Oder davor, glaube ich, hieß es noch Communication Services und eine unendliche Anzahl in einer Enterprise-Umgebung von Servern hat. Ich glaube, wenn man es redundant hat, knapp 40 Server bei Skype for Business in der Enterprise-Version, die ja dann auch gemanagt werden, supported werden müssen, aktualisiert werden. Da ist es natürlich charmant, wenn man einfach eine Cloud-Version hat und sagt, hey, funktioniert. Gesagt, getan, also fiel die Auswahl damals auch auf Skype for Business Online. Man brauchte tatsächlich aber noch eine Komponente, um das TK-Netz auf SIP anzubinden und dann überhaupt mit der Cloud zu verbinden. Das nannte sich damals dann die Cloud Connector Edition, was am Ende eine Höhen-Eid-Server war, die neben den EK-Anschluss musste. Man kann sich das so ein bisschen wie eine überdimensionierte Fritzbox vorstellen. Und von dort aus wurde dann quasi das Telefonsignal vom Provider genommen und mit dem Internet, mit der Microsoft Cloud verbunden. Cloud Connect Edition bedeutet, man braucht seinen lokalen Provider, mit dem man die Telefonie anbindet. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wenn wir schon unser Netz umstellen und unsere Telefonie, macht es Sinn, dass wir versuchen, unseren Internetprovider, also damals MPLS, und unseren Telefonieprovider zusammenzulegen, dass wir weniger Partner haben, mit denen wir sprechen müssen. Und im Rahmen dieses Umzugs der Telefonie oder der technischen Umstellung auch, sind wir nicht nur technologisch gesehen umgestellt auf SIP-Telefonie und Skype und dann Teams, sondern haben auch alle Verträge aus diesen 14 Ländern europaweit, Frankreich, Polen, Tschechien, eingesammelt und zu einem Partner in Deutschland geholt, der weltweit tätig ist, also ist ein großer Partner, und haben alle diese Rufnummern aus all diesen Ländern auf eine TK-Anlage gebracht und können auch zum Beispiel einem deutschen Mitarbeiter jetzt eine französische Nummer geben, weil der die Kollegen dort vielleicht unterstützt oder hier. Rein security- und datenschutztechnisch ist das okay. Es gibt Länder, in denen das nicht erlaubt ist, zum Beispiel die Türkei. Da muss alles lokal in diesem Land sein. Aber alle anderen Länder haben wir eingesammelt und können diese zentral anbinden, was natürlich auch den Supportaufwand an Hardware und auch an Managen von Verträgen, weil am Ende ruft uns der Kollege aus Frankreich an und sagt, ich habe ein Problem mit meinem Telefon. Dann können wir IT-seitig prüfen, was bei uns ist, aber irgendwann kommt der Punkt, wir müssen mit dem Provider reden. Ich muss gestehen, ich hatte Französisch in der Schule, aber mehr als Bonsoir und Salut kann ich nicht sagen und könnte mich besonders nicht technisch mit den Kollegen unterhalten, um dann eine Fehleranalyse zu betreiben. Gut, das Aus- und Einschalten kriegt man noch hin, aber danach ist Ende. Und deswegen ist auch dieser Mehrwert, dass wir alle Verträge zusammengeholt haben, alle Rufnummer zusammen haben, einen Ansprechpartner haben für wir haben Störung, war auch ein extremer Mehrwert, den wir gewonnen haben.
Ja, das klingt auf alle Fälle vernünftig und effizient an der Stelle. Was mich noch interessieren würde, wenn du sagst, 2018 habt ihr das Projekt begonnen, wer war da alles beteiligt von Unternehmensseite? Du vermutlich, aber wer saß da noch mit am Tisch?
2018 bin ich als System Engineer gestartet und wurde dann 2019 im April, glaube ich, ungefähr Team Manager für Workplace und Network Services. Die weitere Beförderung zum Head of kam dann letztes Jahr. Aber ich hatte permanent die Rolle des Projektmanagers für dieses Thema oder diese Themen für das Projekt.
Für dieses Projekt, okay. Und wer war da noch beteiligt an Unternehmensabteilungen? Also auch die Unternehmenskommunikation mit an Bord, weil das Thema betrifft ja quasi alle Mitarbeitenden.
Genau, also wir hatten natürlich den Einkauf mit an Bord, weil am Ende müssen die auch uns erlauben, dass wir die Sachen kaufen, die Verträge anpassen etc. IT-seitig natürlich die Netzwerker, die Leute, die den Client betreut haben, die überwiegend dann in meinem Team waren, egal ob ich nur Mitglied des Teams war oder später dann das Team auch übernehmen durfte, glücklicherweise. Die Kommunikation, witzigerweise, da war nicht sehr viel vom Marketing involviert. Warum? Weil mein damaliger Chef, der mittlerweile nicht mehr bei uns ist, sondern weitergezogen ist, extrem viel Wert auf Kommunikation gelegen hat und auf, er sagt immer, tu Gutes und sprich darüber. Und entsprechend hat er schon vor meiner Zeit Newsletter verfasst, wo wir immer darüber berichtet haben, was tun wir denn gerade in der Infrastruktur, was gibt es Neues und was kommt als Nächstes. Und mit dieser Kommunikation war eigentlich schon klar, wir werden viel erzählen, wir werden das auch optisch, sieht es schon aus, also es ist nicht einfach eine E-Mail, die dann runtergeschrieben ist, sondern es war in einem schönen Design, was wir von Microsoft hatten, es gibt dafür Vorlagen zum Glück, also dann muss der ITler nicht zum Grafiker werden. Und haben dann darüber quasi die Kommunikation gesteuert und hatten halt diese zwei Workstreams, einmal dieses Client-Projekt und einmal dieses Telefonie-Projekt, wo wir dann berichtet haben, wo sind wir gerade, was passiert als Nächstes und wie kann man sich beteiligen, wenn man möchte. Ich hatte ja gesagt, aus verschiedensten Bereichen Laptops. Dann kam das Thema in der Telefonie, wollen wir noch Telefone? Ist das noch zeitgemäß? Nein, wir wollen Headsets. Und dann haben wir wieder mit verschiedensten Usern aus verschiedenen Gruppen Headsets getestet. Von Jabra über Panasonic über Sony, also wirklich ein großer Blumenstrauß. Und irgendwann kamen wir mit den Testusern so weit, dass wir uns für einen Hersteller und eine Modellreihe entschieden haben und hatten dann das Thema Mono und Stereo. Manche Leute mögen es, den ganzen Tag ein Headset auf dem Kopf zu haben und haben kein Problem damit. Andere sagen, ich habe das lieber wie so ein Hörer und höre mit einem Ohr noch, was die Kollegen sagen. Und dann haben wir einen Stand gemacht in Ratingen, mittags, von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr, glaube ich, war es, wo wir einfach uns mit zwei Laptops hingestellt haben, die Headsets hingelegt haben und den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, einfach mal vorbeizukommen und diese Headsets aufzuziehen und dann auch Kollegen anzurufen, einfach, dass sie schon testen können, was kommt denn da auf uns zu? Das haben wir noch gar nicht mit Skype gemacht, sondern noch mit der vorherigen Lösung, was Cisco war und dann mit Jabber die Telefonie tatsächlich. Aber so haben wir die User schon mal, die Kollegen mitgenommen. Was kommt denn da? Wie verändert sich das? Was bedeutet das? Und durften dann auch den Usern überlassen, wollen sie einen Mono oder einen Stereo-Headset? Alle Kabel gebunden. Warum? Hätten wir gerne Funk-Headsets genommen, selbstverständlich. Jedoch war es kein Budgetthema, sondern das Problem Bluetooth und deckt. Also wie weit kann ich laufen? Was bedeutet das für, wenn ich Strom aufladen muss? Wir hatten damals noch feste Arbeitsplätze. Also jeder hätte schön neben seinem Bild von der Familie, dem Hund, vom Baby, von der Katze, was auch immer, eine Ladestation haben können, wo er das Gerät hätte aufladen können. Jedoch gab es auch schon damals eine kleine Homeoffice-Regelung. Wir sind, glaube ich, 2018 hatten wir 30 Tage. Sprich, man muss dann auch dieses ganze Zeug mitnehmen neben dem Laptop. Und das hat dann dazu geführt, dass man sagte, ist das wirklich die richtige Lösung? Dann braucht man noch Taschen. Dann wurde gesagt, ja, das kann man den Leuten zumuten. Aber dann kam der Punkt, der relevanter war, wenn man eine Fläche hat. Wir waren zu dem Zeitpunkt knapp 1000 Nutzer in Rating, wo alle mit Funk-Headsets arbeiten, kommt man mit Bluetooth ein Problem. Wenn die alle dann auch noch eine Funkmaus und eine Funktastatur haben, könnte das dazu führen, dass die Verbindung abbricht und es zu Interferenzen kommt. Deswegen wurden uns von den verschiedenen Herstellern abgeraten, Bluetooth zu nehmen und stattdessen deckt. Bei deckt, man kennt es noch von diesen Telefonen von zu Hause, die man aus der Station nimmt und dann durchs ganze Haus rennt, um weiterhin mit der Oma oder sonst wem zu telefonieren und das funktioniert wunderbar. Kam es dann aber auch zu dem Punkt, wo wir gesehen haben, dass das jede Menge Ladestationen bedarfen würde und einen immensen Invest. Also das wäre ein sechsstelliger Invest gewesen, nur für Headsets, für die 1000 Mitarbeiter. Und da war dann doch der Punkt erreicht, wo man gesagt hat, das ist ein bisschen viel.
Ja, und dann habt ihr Kabel genommen, aber cool. Aber ich sehe mittlerweile, du hast kein Kabel gerade, oder? Oder ist es ein Kabel? Nee, ne?
Mittlerweile gibt es auch kabellose Headsets. Wir haben tatsächlich für gewisse Usergruppen von Anfang an schon One-Ear-Headsets gehabt, die besonders auch für die Geschäftsführung waren, weil die natürlich besondere Bedürfnisse haben und dann auch ihr iPhone oder auch ihr iPad oder das Auto verbinden wollten. Und das Gerät, was ich jetzt gerade auf dem Kopf habe, ist aktuell wieder ein Testgerät, was wir in der IT benutzen für die Kollegen, die im Netzwerkbereich besonders und im Rechenzentrum arbeiten. Also obwohl wir so viel Cloud machen, so ein bisschen Hardware haben wir ja noch vor Ort. Man muss ja irgendwie das Internet anbinden und die ganzen Access Point und Switche. Und da ist es natürlich gerne laut. Deswegen kam der Wunsch vom Team, können wir nicht Headsets haben, die geschlossen sind und uns den Lärm von den Klimaanlagen und den Servern und den Switchen einfach ausblenden. Und deswegen habe ich das Headset, was ich gerade habe, weil es ist jetzt schön, was mir die Kollegen erzählen. Man muss ja auch mal selber als Chef wissen, ist das wirklich gut und ist das wert?
Ja, finde ich sehr gut. Also euren Ansatz, auch da immer auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen und das für euch zu bewerten und dann für euch passend auszuwählen. Denn es wird sicher Kollegen und Kolleginnen geben, denen man es nicht immer recht machen kann. Und da braucht man zumindest einen Mittelweg oder verschiedene Lösungsvarianten anzubieten und auch mal eine Teststellung hinzustellen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Genau, das ist auch wichtig, weil wenn man auf seine Nutzer nicht hört, dann sind die unzufrieden. Wir machen Umfragen regelmäßig, um auch zu wissen, was läuft gut, was läuft schlecht, welche Programme, welche Hardware. Also wir gehen da wirklich ins Detail rein und ermöglichen den Leuten auch zu sagen, was hätten sie dir gerne abseits davon. Und tatsächlich, kabellose Geräte sind immer wieder ein Thema gewesen. Ich habe gerade erklärt, warum das leider nicht so ganz einfach ist. Und es ergab das Thema mittlerweile, weil wir haben schon eine große Fläche, auf der wir arbeiten und keine kleinen Büros. Das Thema Lärm vom Kollegen nebenan. Also und wir kennen das alle von den Headsets heutzutage, Noise Cancelling, ob aktiv oder passiv. Das wurde dann im Rahmen der Pandemie auch ein Thema, sodass wir mittlerweile schon ein, zwei Iterationen weiter sind, was für Headsets wir ausgeben, die dann auch auf diese Bedürfnisse eingehen, dass man quatschen kann, ohne dass man den ganzen Raum hört und den Lärm und gestört wird von den Kollegen, sofern man noch in so einem Raum sitzt. Also da wurde auch räumlich dann darauf eingegangen im Neubau, aber dazu kommen wir noch später. Was wir auch berücksichtigt haben, sind unsere Customer Service Kollegen, die halt quasi den ganzen Tag nur telefonieren. Das ist ja ihr Job. Sie reden mit den Kunden und helfen denen, ihre Probleme und Themen zu lösen, die halt dann schon länger länger ihr Headset auf dem Ohren haben und die haben spezielle Customer Service Headsets, die leichter sind, die im Tragekomfort noch angenehmer sind und dann auch schon ein passives Noise Cancelling eingebaut haben.
Vielleicht nochmal, um es so ein bisschen vorstellbar zu machen. Also wie war denn da ungefähr so der zeitliche Ablauf? Also wenn ich jetzt so, ich habe ja jetzt so rausgehört, ihr habt euch sehr viel Zeit gelassen, sehr, sehr eine große Konzentration drauf gehabt, die Benutzerinnen, die Benutzer da mitzunehmen, abzuholen. Also zum einen, wie muss man sich das vorstellen bei so einem Projekt, wenn man reingeht und sagt, okay, wir statten unsere Leute mit neuen Endpoints aus, wir stellen eine Telefonie um, wir haben nebenher noch eine Netzwerkumstellung, das ist ja das, was jetzt die User nicht auf den ersten Blick sehen, was aber noch nebenher kommt. Wie war da so der zeitliche Ablauf und wie habt ihr das so, wie sagt man, institutionell so ein bisschen hinbekommen?
Also wir haben ein zentrales Projektmanagement, was natürlich dann gewisse Rahmen vorgibt, wie man arbeitet, weil es halt ein Projekt war und entsprechend Projektbudget hatte und dann auch natürlich entsprechende Reports gab an die entsprechenden Sponsoren und das Management und Supplier. Und da war eigentlich der Plan, bis Ende 2019 fertig zu sein. Das haben wir nicht geschafft. Was auch daran lag, dass das Projekt größer wurde und die Umstellung der Standorte, was das WAN angeht, also von MPLS auf SD-WAN, nicht so leicht umzusetzen waren. Und auch aufgrund von Vertragslaufzeiten. Was haben wir dann gemacht? Nachdem wir, also 2018 war eigentlich der Fokus, in welche Richtung geht es, sowohl für die Clients als auch für WAN, sowie für die Telefonie. Der Client-Rollout hat tatsächlich dann im November 2018 begonnen, also dass alle ihre Windows 10 Laptops bekommen. Und den ersten Standort telefontechnisch, damals noch auf Skype for Business, haben wir im März 2019 umgestellt. Das war unser Standort in Polen, in Warschau, mit ungefähr 70, 80 Usern, die auch schon die neuen Geräte hatten, weil das war unser Pilotstandort auch für neue Geräte. Die waren auch der Pilotstandort für ein moderneres Office, was nicht mehr so klassisch, alle sind auf der Fläche und gib ihnen, sondern auch so ein bisschen Lärmschutz, Pflanzen, Beleuchtung. Ich glaube, höhenverstellbare Tische hatten die zu dem Zeitpunkt auch schon, wenn ich es richtig im Sinne habe. Also da war quasi der erste Berührungspunkt Future Workplace und deswegen haben die auch, noch bevor wir es in Rating hatten, schon die neue Telefonie mit Skype bekommen. Dann kamen noch drei weitere Standorte, die Skype gemacht haben. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen schon mal überlegen, was wollen wir denn in unsere Konferenzräume machen. Also rein audiotechnisch, da ging es noch gar nicht so richtig ums Thema Video, so wie man es heute macht und wir später noch intensiver reden, aber einfach die Umstellung von, da hast du ein Cisco-Telefon, so eine Spinne, ne, kennen wir alle, oder vom Polycom, mit der man telefoniert. Dann ist es ein Fernseher, wo man den Content zeigt, aber am Ende des Tages ein recht dummer Konferenzraum, sage ich mal. Und als wir uns das genau betrachtet haben und im Hinterkopf hatten, dass 2020 Skype for Business Online eingestellt wird, Teams jetzt schon die Fahne hochgehoben hat, haben wir uns dann angeguckt, können wir noch weiter Skype for Business Online machen? Die Umstellung der Telefonie von einem Produkt Skype auf das andere Teams wird wahrscheinlich nicht so umfangreich sein. Die User bekommen einen anderen Client, sie telefonieren weiter mit dem Headset. Die Oberfläche, wissen wir alle, von Teams ist riesig und kann mehr als nur ein paar Rufnummern oder User anrufen, weil wir Channels und Apps und sonst was haben. Dennoch haben wir gesagt, der Teil ist nicht so groß, aber die Hardware dahinter, für die Konferenzräume. Die hatte schon Einschränkungen. Man weiß mittlerweile, Microsoft zertifiziert die Hardware der Partner, dass sie dann für das Produkt funktioniert. Bei Teams merkt man, dass das auch nicht bis alle Ewigkeit gilt. Irgendwann gibt es eine neue Teams-Version und der Hersteller kann nicht mehr hardwarebedingt in der Regel mithalten. Dann braucht man neue Hardware. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen ab jetzt auf Teams wechseln und haben dann den fünften Standort, der mir nicht gerade einfällt, welcher es war, der erste Teams-Standort war.
Aber wir sind jetzt noch im Jahr 2019, ne?
Ja. 19, ja. Also wir sind, glaube ich, im Herbst 2019 haben wir dann angefangen, auf Teams umzustellen und alle weiteren Standorte auf Teams umgestellt. Und tatsächlich, ich habe schon gesagt, 19 haben wir nicht gehalten für das Gesamtprojekt, sondern sind dann 2020 haben wir den letzten Standort auf Teams umgestellt, noch bevor wir die vier Standorte, die Skype gemacht haben, auch weiter zu Teams gebracht haben. Also wir haben diese vier Standorte, es waren zwei in den Niederlanden, Polen und ein vierter, auf Skype gelassen und erst alle anderen auf Teams umgestellt, damit wir die alte TK-Anlage loswerden können. Und erst danach haben wir die vier Standorte auch zu Teams umgezogen. Technologisch gesehen war das kein Problem, weil es nur eine Hardware-Komponente weniger, diese Cloud Connector Edition war, die wurde einfach ignoriert. Davor, diese Fritzbox, die da war und den Telefonanschluss genommen hat, hat dann einmal Richtung Skype gezeigt und einmal Richtung Teams. Das war kein Problem und hat wunderbar geklappt und hat auch die Umstellung sehr, sehr, sehr einfach gemacht.
Und gab es da Gegenwind von den Mitarbeitenden? Also gab es Barrieren, die die Kolleginnen und Kollegen aufgebracht haben? Du hast ja schon gesagt, ihr habt sehr viel kommuniziert, ihr habt sehr viel informiert, dass da jetzt was kommt und was da kommt. Das hat sicherlich geholfen und auch eure Teststellungen. Aber gab es dennoch Bedenken, die ihr aus dem Weg räumen musstet oder auch während des Projekts?
Sobald man hört, dass etwas sich ändert, gibt es Länder, die sind ein bisschen freudiger darauf. Und dann gibt es ein Land, in dem wir gerade sitzen, wo man, was Veränderungen angeht, technologischer Natur, eher kritischer aufgeschlossen ist. Besonders wenn es um das Thema Datenschutz, Privatsphäre geht, dann sind die Leute sehr schnell dabei zu sagen, oh Gott, Skype, das ist doch das mit dem Bild, wo man so ein Video Bild zeigt und dann videotelefoniert, so machen wir doch hier gar nicht. Ich will doch, dass mein Fax noch funktioniert. Was übrigens etwas ist, was nach wie vor in Deutschland funktioniert und auch für alle anderen Standorte und eine kleine Herausforderung war.
Ja, frag mal jede Arztpraxis, ne?
Absolut. Das ist also, es war eine kleine Herausforderung, die wir dann leicht gelöst haben. Kurzversion, der alte Fax-Server ist auch der neue, funktioniert wunderbar, Haken dran. Was haben wir mit den Usern gemacht? Also wie gesagt, im Ausland, die waren alle begeistert und wollten unbedingt ganz schnell ganz neue Sachen machen. Viele von denen haben auch gesagt, was sollen wir denn noch mit Landlines, Telefon, das brauchen wir nicht. Also für die war das relativ simpel. Viele von denen haben schon mit Mobiltelefon telefoniert und sind dann tatsächlich wieder zu Teams, also zu der eigentlichen Telefonie, die wir als Firma anbieten, gewechselt, was sehr schön war, weil sie dann halt die Mehrwerte, die so eine Kollaborationslösung anbietet, nämlich du kannst Content sharen, du siehst die Person, man sieht, wie reagiert denn mein Gegenüber, sehr gut angenommen haben. Und etwas, worauf ich sehr stolz bin, das haben wir geschafft durch eine Veranstaltung auch in Ratingen, in Deutschland, wo ich unternehmensweit alle in Deutschland eingeladen habe, in unser Betriebsrestaurant zu kommen und wir Teams vorstellen. Wie gesagt, das war der letzte Standort mit ungefähr der Hälfte der Userzahl 2019. Im November war das ungefähr, habe ich alle Leute eingeladen. Wir haben da auch einen Partner gehabt, also einen Solution-Partner von Microsoft, der uns geholfen hat, nochmal User Adoption ein bisschen einen Schritt weiter zu bringen, weil auch wenn wir darin sehr gut waren, waren wir noch nicht perfekt. Dann ist es natürlich gut, wenn man einen Partner hat, der diese Erfahrung schon hat und den einfach mitnehmen können, dass der uns nochmal so ein paar Inputs gibt. Das hat dazu geführt, dass wir dann besagte Veranstaltung hatten. Die Kantine war proppevoll, das haben wir sonst nur von Betriebsversammlungen gehabt. Und dann stand da der Consultant, mein Chef und noch ein anderer Kollege vor drei Leinwänden und haben was erzählt. Irgendwann kam dann die Frage, wo ist denn Robert? Weil Robert hat ja eingeladen. Robert war nicht da. Und was haben die dann gemacht? Die haben mich angerufen über Teams. Ja, Videocall. Dann bin ich mit meinem Mobilgerät rangegangen. Ach, das war heute das Meeting? Oh, das habe ich ja völlig vergessen. Ich bin hier gerade mit einem anderen Partner.
Tricky ist gebaut, ja.
Um einfach nur zu zeigen, dass es nicht nur um den Laptop oder Desktop geht, sondern dass du von jedem beliebigen Endgerät die Telefonie nutzen kannst. Also das haben wir so mit ein bisschen Humor gemacht und gezeigt, dass ich dann mit irgendwem auch telefoniert habe. Wer aufmerksam war, hat gesehen, dass es gar keine externen waren, sondern Kollegen, die da nur ausnahmsweise mal im Jackett saßen. Und dann bin ich rüber in die Kantine und dazu gejoint und dann haben wir mehr erzählt. Und dann kam natürlich, ja, aber ich will die Kamera nicht anmachen. Und ich will auch nicht, dass mein Präsenzstatus gezeigt wird. Dann sind wir auf diese Themen eingegangen und haben erstmal erklärt, du musst nicht die Kamera anmachen. Aber was ist der Mehrwert, wenn du es tust? Und du musst auch nicht mit dem Computer dich einwählen, du kannst auch mit einem Telefon. Aber was hat das für Nachwirkungen? Du siehst die Kollegen nicht, du siehst den Content nicht, du kannst den Chat nicht sehen, sondern du telefonierst nun. Genauso mit der Kamera. Man will wissen, wie akzeptiert oder wie nimmt der Gegenüber wahr, was man sagt und reagiert. Und auf diese Dinge sind wir dann eingegangen, um einfach die Mehrwerte zu zeigen, die Vorteile, die es hat, und haben auch gleichzeitig gemeint, es ist vollkommen okay, wenn man das nicht macht. Jeder hat mal einen schlechten Tag oder die Haare durcheinander oder hat Augenringe, weil das Baby die ganze Nacht geschreit hat und man einfach nicht geschlafen hat. Dann ist es vollkommen legitim zu sagen, ich möchte heute nicht. Und diese ganzen Thematiken haben dazu geführt, dass wir beim DKV, auch bei der Pandemie, die Leute sehr viel die Kamera anhaben. Darauf sind wir sehr stolz und entsprechend haben wir auch alle Arbeitsplätze europaweit ausgestattet mit Kameras. Also niemand muss in einen Konferenzraum gehen oder in einen Rückzugsraum, um da mit einem Laptop, weil Laptops haben in der Regel immer Kameras, aufgenommen zu werden, sondern an allen Arbeitsplätzen sind Kameras dran. Und die übernehmen das dann auch.
Ich finde es sehr, sehr gut. Also das nochmal zusammenzufassen, was ich jetzt wahrnehme, wie ihr daran geht. Natürlich spielt die Software eine Rolle. Die muss auch stumm, nutzerfreundlich sein, usable sein, alles klar. Aber wenn ich dann die Hardware dahinter nicht habe oder mir das Arbeiten nicht gut ermöglicht wird, dann bringt mir auch die beste Software nichts. Und wenn ich mich dann unwohl fühle, wenn es um mich herum laut ist, ich Angst haben muss, dass mein Gegenüber, eben weil ich kein Noise Cancelling habe in meinen Kopfhörern, da eben nichts versteht oder nichts hört, da wird es schon schwierig mit dem Arbeiten. Und das gefällt mir sehr gut und das finde ich auch einen guten Ansatz und auch, ja, natürlich, wenn es auch in gewisser Weise teuer ist.
Der Klassiker zwischen Qualität und Kosten. Man muss immer einen passenden Mittelweg finden und ich denke, das haben wir auch gut hinbekommen. Und wir haben unsere User auch nicht von heute auf morgen dann auf Teams umgestellt. Wir haben auch bei Skype erstmal den Client zur Verfügung gestellt, dass man schon mal chatten konnte und noch nicht die Telefonie. Wir haben mit allen Standorten, die wir umgestellt haben, später dann auch mit Rating, Sessions gemacht, 2-3 Stück, wo wir vorab, bevor die eigentliche Umstellung waren, erklärt haben, wie funktioniert das Ding denn? Wie rufe ich denn jemanden an? Weil Hörer und Nummern, das weiß jeder. Aber im Client drauf zu wählen, jetzt musst du dort klicken, du kannst aber auch die Tastatur nehmen, du solltest das Headset aufhaben, ist aber das Headset auch ausgewählt und nicht irgendwie der Laptop-Lautsprecher oder der Monitor-Lautsprecher. Das haben wir alles, diese klassischen Fragen, die man zur Bedienung vorher wissen sollte, vorab geklärt. Und am Umstellungstag selber ist immer ein Kollege, also ich selber bin die ersten 4-5 Standorte hingefahren. Danach, als ich zum Teammanager wurde, habe ich einen Mitarbeiter, der als Unified Communications Engineer eingestellt wurde, beziehungsweise intern gewechselt wurde und gewechselt hat und sich dorthin entwickelt hat, durch die Länder reisen lassen, der dann die Kollegen mitgenommen hat. Also, dass sie vorab schon die Sessions hatten, wussten, wie das funktioniert und am Umstellungstag jemanden hatten, der wirklich vor Ort Händchen halten konnte, weil wir haben nur in Deutschland eigentlich IT gehabt zu dem Zeitpunkt. Das heißt, alles lokal, die ganzen Niederlassungen, die wir europaweit haben, sind eigentlich Vertriebstöchter. Dort werden keine Produkte hergestellt, da wird übertrieben gesagt verkauft und supportet der Endkunde. Alle zentralen Services wie IT, aber auch unsere Produkte, die wir verkaufen, von Mautprodukten über Sprit, das wird alles aus Deutschland quasi gesteuert und den Standorten zur Verfügung gestellt. Und bei Teams war es so in Rating, dass wir erstmal den Client den Leuten gegeben haben. Dann haben wir ihnen die Möglichkeit gegeben, neben den Chatten und den Kanälen auch Konferenzen darüber zu machen. Also dass man schon mal Videotelefonie mit den Kollegen intern machen kann. Im nächsten Schritt haben wir sie raus telefonieren lassen, also dass sie schon die Telefonie betreiben konnten, um jemanden anzurufen. Sei es den Pizzadienst, den Kunden oder auch dem Partner zu sagen, ich komme später. Und im letzten Schritt haben wir erst geändert, dass die eingehende Telefonie nicht mehr auf dem Telefon oder bedingt durch die Pandemie damals dann auf dem Softclient, den wir zwischendurch aktivieren mussten, gelandet ist, was Cisco Jabber war. Erst dann haben wir umgestellt. Warum haben wir das gemacht? Genau. Und dann nach und nach die User drangeführt und immer weiter geschult. Und gerade bei Teams haben wir, ich glaube, 3 Schulungen gemacht. Die erste war, wie funktioniert der Client allgemein? Die zweite Schulung war, wie funktionieren Konferenzen? Weil, wie gesagt, wir haben das zuerst zur Verfügung gestellt. Und als drittes, wie funktioniert denn die Telefonie mit Teams? Und die Umstellung war gerade in Deutschland sehr herausfordernd, weil wir sehr viele Rufnummern haben in Rating. Und mit den knapp zu dem Zeitpunkt 1.100 Usern, 1.200 in Rating waren es dann 2020 zu Beginn. Und der Pandemie, die gerade gestartet war, war das, ui, was machen wir denn jetzt? Ja, der Vertrag läuft eigentlich aus für die Telefonie. Den wollten wir auch zu unserem zentralen Provider nehmen. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, fuck it, wir machen das jetzt einfach. Und sind von heute auf morgen, haben wir die Umstellung gemacht, ohne weiter zu prüfen. Warum haben wir das gemacht? Weil wir haben initial das Projekt gestartet und neue Rufnummern schon in Deutschland gehabt, die funktioniert haben. Deswegen wussten wir, es wird funktionieren. Wir haben nur bei den ersten 1-2 Standorten wirklich noch Angst gehabt, wird das klappen mit der Provider-Umstellung, dass Provider A zu unserem neuen Provider den Übergang sauber hat.
Also ist natürlich auch sehr gefährlich, oder? Fürs Endkundengeschäft, ihr seid da schon ein bisschen Risiko eingegangen,
ja, genau.
Wenn dann keiner mehr erreichbar gewesen wäre für den Endkunden.
Es hört sich, das wäre eine Katastrophe gewesen, korrekt. Weil wir aber gemerkt haben, nach der zweiten, dritten Umstellung, es ist immer Schema F und sobald einmal umgestellt ist, manchmal muss noch ein bisschen nachjustiert werden, aber es ist wirklich eine Frage von Minuten und nicht Stunden. Wir hatten keinen Ausfall, der länger war als 20 Minuten. Uns wurde immer ein Fenster genannt, schon vorher. Also wenn man eine Rufnummernportierung macht, vielleicht kennt man das, wenn man seinen Handyanbieter wechselt, Man sagt, hier, ich will meine Nummer mitnehmen. Dem neuen Provider sagt man Bescheid und dann sagt er einem, ja, okay, ab dem Datum ist umgestellt. So kennt man das aus dem Privatbereich. Im Festnetz- oder Businessbereich ist es dann so, man kriegt noch nicht nur das Datum, sondern dann auch ein Zeitfenster, was ungefähr eine Stunde ist. Und wie gesagt, in allen Ländern hat es nie länger als 15 bis 20 Minuten gedauert, maximal eine halbe Stunde mit Nachjustieren, weil sobald wir die Info bekommen haben, hey, ihr seid umgestellt, haben wir natürlich Testanrufe gemacht, intern, extern, Handy, Deutschland, das eigene Land jeweils, also wenn es in Polen war, dann in Polen ein Ortsgespräch und dann auch ins Ausland rein, raus. Also diese 8 Cases waren es immer, weil Festnetz und Landline jeweils im eigenen Land und Fremdland, die haben wir dann runtergespult. Und wenn das funktioniert hat, wussten wir, Haken dran funktioniert. Natürlich nicht nur den Verbindungsaufbau, sondern auch so 5 bis 15 Sekunden geredet, dass man merkt, ja, die Audioqualität stimmt, dann war Haken dran, dann war fertig. Und die Besonderheit mit Rating, dem größten Standort und unserem Hauptstandort, war halt, dass wir zu Beginn des Projektes neue Rufnummern geholt haben. Und deswegen wussten wir ja schon, dass die Telefonie funktioniert. Als IT hatten wir uns einfach aus diesem neuen Rufnummernblock Rufnummern gegeben und wir haben schon seit Monaten mit Teams telefoniert und dann fiel uns halt, wir müssen uns gar keine Sorgen machen wegen unseren Mitarbeitern. Wir haben die eingerichtet, die können ja schon raus telefonieren. Und das Einzige, was sich umändern wird, technologisch gesehen, ist, dass die alte TK-Anlage nicht mehr die Rufnummern bekommt und an die neue gibt, sondern die neue TK-Anlage die Rufnummern zusätzlich bekommt, neben anderen Rufnummern, auch aus Deutschland, die sie schon hat. Und so konnten wir dann wirklich sehr entspannt, weil ja, wir hatten die Sorge, dass wir nicht erreichbar sind für unsere Kunden, die auch schon damals sechsstellig und sehr hoch waren, nicht mehr erreichbar sind, gerade weil auch die Pandemie war. Und das war gerade der Hochzeitpunkt, wo wir als DKV auch angeboten haben, den Unternehmen zu helfen, wie funktionieren Corona-Hilfen? Was machst du denn jetzt als Trucker oder Logistikunternehmen? Was sind meine Möglichkeiten in unterschiedlichen Ländern? Weil gerade Logistikunternehmen sitzen in der Regel in einem Land, arbeiten aber in vielen Ländern und wissen dann nicht, was können sie in den unterschiedlichen Ländern tun. Und das war ein Serviceangebot für alle unsere Kunden, was wir einfach so mitgegeben haben, dass wir die informiert haben, wie ist die Lage in den unterschiedlichen Ländern? Was kann man machen? Worauf muss man achten? Das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, technologisch gesehen, wir sind soweit, wir können es umstellen. Von heute auf morgen lief es wunderbar. Und wir waren alle sehr entspannt und konnten an dieses riesige Projekt, was dann über 2 Jahre gelaufen ist, einen Haken dran machen und haben gesagt, Teams-Telefonie funktioniert. Waren da sehr, sehr glücklich mit.
Ja, sehr, sehr gut. Wenn du ein Resümee ziehen müsstest über das gesamte Projekt, vielleicht auch nochmal im Hinblick auf die Herausforderungen, was lief gut, was lief schlecht, ich nehme mit, dass es sich gelohnt hat, Fragezeichen, das kann ich wahrscheinlich schon verraten, aber was würdest du anders machen, was würdest du wieder so machen?
Also andere Stakeholder mit ans Board, ins Boot zu holen, die nicht nur IT sind, definitiv wichtig und richtig. Die Kommunikation, wenn man sie selber nicht kann oder nicht auf dem Schirm hat, sich dafür Kollegen zu holen, sei es Marketing, Internal Communications oder halt auch externe Kollegen. Ein Unternehmen zu holen, das, wenn die Technologie für einen fremd ist und man nicht genau weiß, wie funktioniert das, was sind typische Stolpersteine, über die man fallen kann, sollte man holen. Sich klar zu sein, was sind denn eigentlich die Punkte, die ich auf dem Schirm habe und dann auch zu gucken über den Tellerrand, was sind denn da noch für Themen? Ich habe vorhin so beiläufig das Thema Fax erwähnt. Die Faxe, die wir verschicken, kommen natürlich nicht nur von unseren Usern oder von den Multifunktionsgeräten. Man kennt das, man geht an so ein großes Gerät, scannt und schickt irgendwas weg, sondern wir haben ja auch dieses kleine Tool SAP, ich habe es kurz erwähnt, und darüber versenden wir zum Beispiel natürlich auch an Kunden, die das so wollen, per Fax die Abrechnung. Und dass man dann halt auch diese Schnittstellen im Blick hat oder erkennt, um wirklich zu weiß, was ist denn eigentlich mein Projektscope? Ist das wirklich, habe ich alles aufgeschrieben? Habe ich alles im Blick? Oder sollte ich nochmal mit den verwandten Bereichen darüber reden, was noch dazugehört? Was sagt mein Budget? Was sagt Arbeitsschutz zum Beispiel? Wir haben vorhin über die Headsets gesprochen. Wir hatten auch den Fall, dass sich jemand bei uns gemeldet hat und gesagt, ich habe ein Hörgerät. Das ist auch ein Sonderfall, worüber man reden muss und dann schauen muss, was für ein Headset funktioniert mit einem Hörgerät. Und all diese Themen wirklich, an die man nicht denkt, weil man sie einfach noch nie begegnet hat aus dem privaten oder vorherigen Berufsleben zu gucken, identifiziere deine Stakeholder. Wer könnte alles auch nur ansatzweise relevant sein? Was ich nicht erwähnt habe, der Betriebsrat ist natürlich auch relevant gewesen, weil sowohl Skype als auch Teams hat eine Aufnahmefunktion. Und das ist natürlich auch datenschutztechnisch ein Thema. Und Kamera an, Kamera aus, das ist auch etwas, worüber man streiten kann und sagen kann, nee, wir wollen die Leute nicht zwingen. Und das Thema Presence-Status, dass man sieht, Grün, Rot, Blau ist gar nicht da, ist seit einer Stunde weg. Das sind alles Themen, wo man dann auch mit Security und dem Datenschutz und dem Betriebsrat reden muss. Und deswegen kann ich nur empfehlen, bei jedem Projekt, finde deine Stakeholder. Wenn du denkst, du hast alle, red mit ein paar Kollegen. Die haben bestimmt noch ein paar Ideen, während du ihnen erzählst, was du vorhast. Weil wenn man darüber erzählt, was man macht, irgendwer kann einen bestimmt gut challengen, den man kennt, und einem dann noch ein paar Fragen stellen, womit man auf neue Gedanken kommt. Und einfach diesen Blick zu haben, um erstmal das Gesamtbild zu bilden, zu finden, zu malen und den Weg zu erkennen, ist sehr wichtig, bevor man dann überhaupt losläuft. Technologisch, was passt zu mir? Und dann, du hast es auch schon angesprochen, Change Management, die User mitzunehmen und nicht einfach, hier ist dein neues Gerät, mach, sondern wirklich sich bewusst zu machen, wir machen hier eine Veränderung. Wir haben junge Kollegen, wir haben alte Kollegen. Eine Veränderung ist immer etwas Neues. Selbst wenn wir, ihr kennt das sicherlich bestimmt auch, ihr fahrt in Urlaub, holt euch einen Mietwagen, total modernes Ding, und das hat irgendwelche Funktionen, die man an seinem Auto nicht hat. Da muss man auch erstmal überlegen, wie geht das, wie funktioniert das? Vielleicht gucke ich in die Anleitung, vielleicht auf der Website, vielleicht gucke ich in ein YouTube-Video. Aber wenn ich jemanden hätte, der mir am Anfang sagt, übrigens, das Auto hat hier Abblendautomatik, Abstandstempomat, was auch immer, Sprachsteuerung der Scheibenwischer, wie es manche Anbieter haben. Wenn man diese Informationen vorher bekommt und sich nicht besorgen muss, dann hat man auch einen leichteren Einstieg, einen schöneren Change und kann sich mehr auf das Nutzen und die Freude konzentrieren, anstelle in Regen zu fahren und sagen, oh, wo ist denn eigentlich mein Scheibenwischer? Hilfe, 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 ne? Und hat dann so ein Problem.
Mich gern nochmal interessiert, auch so in Richtung Resümee. Ja, es gibt ja viele, auch unsere Hörerinnen und Hörer, die arbeiten in Unternehmen mit einer gewachsenen Kommunikationsinfrastruktur. Und was ihr ja gemacht habt, ist ja sehr viel zu konsolidieren. Einmal von den Verträgen her, einmal von den, natürlich auch vom Netzwerk her, auch der Übergang hin zu softwaredefinierte Netzwerke, ja, von MPLS. Würdest du aus deiner heutigen Sicht sagen, ja, hat sich total gelohnt? Also ist unbedingt, macht das, wenn ihr das irgendwie könnt? Und was kommt, was sind vielleicht so die Hauptpunkte, die auf die Unternehmen zukommen? Also auch nochmal aus der Sicht heraus.
Ja, also man sollte sich unternehmensweit, auch von der Unternehmensführung, nicht nur als IT, bewusst sein, was ist meine Strategie? Wenn man Cloud macht, sollte man auch die Infrastruktur auf die Cloud ausrichten. Und dazu gehört auch der Wechsel von MPLS auf SD-WAN, lokale Internet-Breakouts, und den Fokus zu haben, die Clients, die Daten und die Accounts abzusichern und nicht mehr einen Standort, einen Perimeter-Sicherheit zu machen, wie es klassisch war. Weil wir sind heute nicht mehr diejenigen, die in irgendein, ich sag jetzt mal, Bunker gehen und von dort aus arbeiten, wo alles abgesichert ist, sondern wir sind mittlerweile als Büroarbeiter, wir können in einem echten Büro sitzen, wir können, wie ich jetzt gerade, in einem Coworking-Space arbeiten, wir können bei Starbucks in der Bahn arbeiten oder sogar mit einem Lufthansa-Pass, wenn wir damit fliegen, auch von dort aus. Und deswegen muss man den Fokus wirklich passend auf seine Strategie und die Arbeitsweise setzen. Das ein Unternehmen, was forscht oder Militär, die werden niemals in die Cloud gehen oder nur mit gewissen Teilen und alles andere abschotten. Das ist vollkommen legitim. Aber wenn man als Unternehmen, wie wir zum Beispiel beim DKV sagen, Cloud first, dann sollte man auch alles darauf ausrichten und nicht nur sagen, meine Applikation, meine Kundendinge sind in der Cloud, sondern auch meine Mitarbeiter arbeiten dort und nutzen die Tools, dass das alles ineinander greift und sich unterstützt. Und genau so hat auch der Wechsel von MPLS auf SD-WAN sich unterstützt, dass unsere Bandbreite sich mehr als verdoppelt hat und wir gleichzeitig Geld gespart haben und gleichzeitig, ja, also es waren, die Performance ist gestiegen, weil man beide Leitungen aktiv genutzt hat, dadurch halt auch höhere Bandbreite, SD-WAN ist billiger als MPLS gewesen und man konnte zentral managen, was funktioniert. Niemand geht mehr zum Rechenzentrum und belastet dort die Leitung, sondern es ist wirklich da, wo es gebraucht wird, da, wo es hingehen soll. Es wird der direkte Weg gegangen und das hat halt dann auch die User Experience erhöht, dass wirklich Videotelefonie, Audiotelefonie, Screensharing wirklich gut funktioniert und man keinen Haken, keinen Stocken hat und sagt, einen Moment noch, könnt ihr mich hören? Gut, das passiert immer noch. Jeder fragt immer noch, könnt ihr mich hören? Aber
das ist richtig, aber manchmal hört man.
Manchmal hört man auch nicht.
Genau. Lieber Robert, vielen, vielen Dank und für die ganz tollen und vielen Einblicke, die du uns gegeben hast in das Gesamtprojekt Teams-Einführung, wo ja auch noch viel, viel mehr dazu gehört in Vorbereitung, auch mit den Nutzern und so weiter. Wir haben es schon angekündigt, wir werden den Podcast zweiteilen mit dir. Das heißt, wir hören uns gleich nochmal in einem zweiten Teil, wo wir über Future Hybrid Work in Ratingen mit dir sprechen wollen und das ganze Thema dort ein bisschen ausschmücken wollen. Also nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, wie habt ihr was gemacht. Und ja, bis dahin danke ich dir vielmals für alles und auch für die Einblicke, für die Herausforderung, die du uns mitgegeben hast. Es ist natürlich nicht immer leicht, einfach nur positiv über irgendein Thema zu sprechen, sondern man lernt ja auch viel und weiß auch, was man im Nachgang auch anders machen sollte. Also nichtsdestotrotz denke ich, habt ihr viel richtig gemacht und also aus meiner Change Management Brille, die ich da immer aufhabe, klingt das alles sehr, sehr durchdacht und sehr, sehr gut. Und vielen Dank an dich und wir hören uns gleich nochmal, wenn wir über One Workplace reden. Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank auch euch für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Bis bald. Tschüss.
Ja, das war sie, unsere erste Folge mit Roboter-Thema Teams-Einführung. Unheimlich spannend, wie sie das gemacht haben und was sie alles gedacht haben und ja, wie sie Herausforderungen angegangen sind. Ja, finde ich sehr, sehr toll. Was denkst du darüber, Andreas?
Ich war auch völlig zurückversetzt in diese Zeit, so um die Pandemie.
Oh ja,
Die waren in dieser Zeit auch echt voraus und ich fand es spannend, auch mal jemanden berichten zu hören über diese Umstellung auf SD-WAN. Das sind ja auch so Themen, die liest man immer wieder und hier hat man mal jemand gehabt, der konnte darüber berichten. Spannend natürlich die Endgeräte, ja. Also welche Eigenschaften müssen die Endgeräte haben? Das wird immer so als so ein Standardthema genommen, aber es ist es eben nicht, ne? Genau darauf kommt es an, wenn man Mitarbeiter begeistern will, ja. Also das ist.
Ja, richtig, absolut. Auch diese Teststellung, die gemacht haben. Wir haben das jetzt schon mehrere Podcasts gehabt. Das ist eben der Gamechanger an dieser Stelle. Die Leute, das ausprobieren zu lassen. Wie spielt es zusammen? Die Technologie und die Software. Also sehr, sehr spannend. Und es geht ja noch weiter, unsere Reise mit Robert. Wir hören uns in der nächsten Folge Time for Work nochmal mit ihm. Und dort wird er uns berichten, wie das ganze Thema Technologie einhergeht mit den Räumen, mit der Ausstattung, mit gewissen Features, die den Mitarbeitenden gegeben werden. Darauf freue ich mich auch. Und wir schauen dort auch ein Stück weit tiefer rein mit der DKV. Wie sieht eben denn so ein moderner Arbeitsplatz aus tatsächlich? Und wie kann man das ausgestalten? Das wird sehr, sehr spannend. Und bis dahin, falls ihr Anregungen habt, Fragen, ihr seid vielleicht selber gerade dabei, Teams einzuführen, ihr möchtet einfach mal euren Senf dazugeben zu dem, was wir immer so hier erzählen, beziehungsweise wenn euch Gäste einfallen, die was Spannendes zu erzählen haben, dann kommt gerne auf uns zu, schickt uns eine E-Mail, timeforwork@transformation.de, sprecht uns auf der Straße an, egal wo, wir sind da, wir beantworten Fragen sehr, sehr gern. Wir laden euch auch gerne ein, hier Teilnehmende des Podcast zu sein. Also sehr, sehr gerne. Und bis dahin, lieber Andreas, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!